Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid, dass Sie alle da sind, dass Sie da sind.
Und ich hoffe, ihr bleibt auch.
Ich hoffe auch.
Dankeschön.
Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Ich moderiere unter anderem für Detektor FM und ich freue mich sehr, dass wir hier wieder sind auf der Leipziger Buchmesse und dass wir jetzt gleich über Ihr Buch sprechen. Das Buch, was hier vorne steht. Eigentlich gibt es gerade kaum was zum Lachen. Es gibt einen Rechtsruck. In vielen Ländern dieser Welt. Menschen leiden. Gerade in Kriegsgebieten der Ukraine und Nahost. Und dann ist da noch die Klimakrise, die sich zunehmend bemerkbar macht. Dass sich da Menschen Sorge um die Zukunft machen, das ist nur zu verständlich. Aber es gibt einen, der freut sich schon auf morgen, wortwörtlich. Schauspieler und Autor Sky Dumont. Genauso heißt auch sein Buch. Ich freue mich schon auch morgen auf morgen, weil es wird, wie es noch nie war. Was ihn optimistisch stimmt, darüber wollen wir jetzt sprechen. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen hier bei uns auf der Bühne. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie plädieren dafür, in Krisensituationen gelassen zu bleiben, optimistisch. Ich glaube, Optimismus trifft es eigentlich am besten, den Kern der ganzen Geschichte. Was hat Sie zuletzt optimistisch gestimmt?
Naja, ich habe das Buch geschrieben und das davor ja auch. Ich bin ja schon ein älterer Herr, ich werde 77 im Mai. Und die Kinder sind aus dem Haus, die Frau ist weg, das Geld ist weg. Und ich bin eines Morgens aufgewacht und habe mir gedacht, wie geil, ich bin völlig frei. Ich kann machen, was ich will. Und das hat natürlich was mit dem Alter zu tun, weil man eigentlich sein halbes Leben damit verbringt, irgendwelche Pflichten zu erfüllen. Erst hat man die Schule, dann hat man die Lehre, dann hat man den Beruf, dann hat man Kinder, dann hat man Partnerschaften und weiß nicht was. Und ab einem gewissen Alter wird alles sehr viel einfacher und wenn man gesund ist. Und das bin ich ja nun, Gott sei Dank. Aber, und das habe ich versucht in einem Buch zu beschreiben, weil es hat, da sind auch sehr viele witzige Szenen drin. Es geht einfach um die Aufarbeitung und das Beschreiben des vernünftig Älterwerdens. Eine lustige Betrachtung.
Ich erinnere mich da an eine Szene, da haben Sie Ihren Freund Georg getroffen, der fand den Titel am Anfang ein bisschen naiv. Wie haben Sie ihn überzeugt?
Naja, also die Leute, die da drin stehen, die gibt es natürlich nicht, sondern die waren Transportmittel um irgendwelche Themen. Die erste geht schon. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Wohin geht sie jetzt? Wahrscheinlich hat sie Hunger. Oder aufs Klo? Entschuldigung.
Ich habe gerade gehört zur Arbeit.
Nein, zur Arbeit. So, Entschuldigung. Wie war die Frage?
Wie Sie Ihren Freund Georg, den Sie,
nein,
die Figur...
Ich musste natürlich Gedanken, die ich transportieren... Die nächste geht, nein. Gewisse Dinge, die ich transportieren wollte, musste ich in Geschichten kleiden. Also habe ich manchmal eine Person benutzt, einen Freund, mit dem Segeln zum Beispiel. Ich segle nicht. Ein Thema aufzureißen. Sonst wäre das Buch so philosophisch gewesen, dass die Leute alle auf die Knie gefallen wären und hätten gebetet. Das wollte ich nicht. Ich wollte, dass die Leute schmunzeln und sich das dass sie das lesen und Bilder sehen und deswegen.
Und was für eine Zukunft, wenn Sie sagen, Sie freuen sich auf morgen, haben Sie da im Blick?
Naja, die Zukunft ist so, dass ich die Angewohnheit habe, mir immer Pläne zu machen. Ich habe immer was vor. Mein Sohn macht jetzt sein Abitur. Ich schätze, dass es besteht. Und dann mache ich mit ihm eine Reise durch die Fjorde in Norwegen. Mir ist zwar andauernd schlecht auf dem Schiff, aber okay. Ich versuche immer, mir Dinge vorzunehmen. Und das hat mich mein Leben lang vorwärts getrieben. Und das finde ich wichtig, damit man nicht stehen bleibt und als älterer Herr auf dem Sessel sitzt und ab und zu die Pampers wechselt und fernsieht.
Quasi in Bewegung bleiben und einfach immer so in kleinen Schritten oder in größeren, je nachdem, was Sie sich vornehmen.
Und das hat mir immer geholfen, immer schon.
Gab es auch Momente, ich vermute sehr, die nicht so schön waren? Das heißt, wenn ich jetzt Sie richtig verstanden habe, dann nutzen Sie diese Fähigkeit, sich was vorzunehmen, um aus diesen Momenten, die nicht so schön waren, wieder rauszukommen? Oder gibt es noch andere Methoden?
Das haben Sie sehr schlau beschrieben. Ja, genau so ist es. Ich gebe zu, meine Trennung von meiner Frau, wir waren sehr lange zusammen und sehr glücklich, hat mich fast umgebracht und ich wollte nicht mehr. Aber ich hatte Kinder, das hat mich sozusagen am Leben gehalten. Und als die Kinder dann aus dem Haus waren, also schon noch nicht sehr lange her, dann hatte ich mich erholt und es ging dann weiter. Aber natürlich hatte ich unglaubliche Tiefpunkte, gar keine Frage. Aber es geht halt weiter und man muss weitergehen, der nächste geht.
Sie haben gerade Ihre Familie schon angesprochen, auch mit Freunden unterhalten Sie sich, da tauchen verschiedene Generationen auf, mit denen Sie über dieses Thema sprechen, die ja durchaus auch eine unterschiedliche Perspektive auf das Thema haben. Was ist Ihnen da am meisten aufgefallen?
Das müssen Sie sagen, was Ihnen aufgefallen ist. Ich kann das nicht sagen. Ich schreibe ein Buch und dann hoffe ich, dass die Leute gewisse Szenen haben, wo sie sagen, wow, das empfinde ich so oder das habe ich auch so erlebt oder das ist auch ein Ziel von mir.
Ich selber bewege mich viel unter verschiedenen Generationen und habe dadurch, glaube ich, verschiedene Perspektiven schon erfahren können. Die einen, die sagen, naja, das Thema, was dich jetzt gerade da betrifft, das ist für mich nicht mehr relevant, weil ich habe gerade eine andere Baustelle einfach. Das ist komplett normal. Ich frage mich, wie schafft man das? Weil wir sind ja alle Teil dieses Kosmos, wir sind alle Teil dieses Lebens. Wie kriegt man das zusammen? Weil wenn man aufhört, diese Kommunikation zwischen den Generationen nicht mehr zu haben, dann geht ja ein großer Teil verloren.
Ja, das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, weil ich hab immer mich, vielleicht auch durch meinen Beruf, mit sehr viel jüngeren Menschen zusammen. Es hat sicher mit meinem Beruf zu tun, nicht? Ob das Maskenbildnerin ist oder ob das die Leute, der ganze Stab ist. Insofern habe ich jetzt, wo ich ja kaum drehe mehr, weil ich keine Lust mehr habe, Rollen zu spielen im Smoking oder mit dem Bläser. Das interessiert mich einfach nicht. Habe ich trotzdem sehr viel jüngere Freunde. Die sind, jetzt werden Sie natürlich sagen, ich habe eine junge Freundin. Ja, ja, klar. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass man sich auch an anderen Generationen informiert und mit Kontakt hat. Weil ich glaube, das hält einen dann fitter und jünger.
Trotzdem sprechen Sie auch über die gute alte Zeit, zumindest kommt es im Buch vor. Gibt es was, Hand aufs Herz, was Sie trotzdem vermissen, auch wenn Sie es immer wieder kritisch hinterfragen?
Naja, also ich glaube, dass Social Media die Welt sehr verändert hat. Corona hat die Welt verändert, aber Social Media, ich habe einmal etwas gesagt in einer Talkshow. Es war dumm von mir, dass ich das gesagt habe. Aber es war etwas Spontanes. Und es haben dann 2,1 Millionen Menschen mich durch den Kakao gezogen. Und ich kam von der Talkshow nach Hamburg, nach anderthalb Stunden Autofahrt. Und da waren Todesdrohungen und Morddrohungen. Und ich wäre der letzte Dreck und so weiter. Das zieht einen dann schon sehr runter und macht einen schon fertig. Also Social Media ist, weil es gibt den anderen, die einen beschimpfen, Anonymität. Und dann kommen oft Dinge raus, die Leute niemals wagen würden, einem ins Gesicht zu sagen. Aber nachdem sie anonym sind, können sie ihren ganzen Dreck in die Medien knallen. Und das halte ich für eine große Gefahr.
Trotzdem sind Sie sehr offen neuen Technologien gegenüber.
Total.
Wie schaffen Sie es damit? Also wie ist Ihr Umgang? Wie, wenn Sie auf der einen Seite sagen, natürlich, es birgt eine Gefahr und ich glaube, das ist auch mittlerweile ganz gut belegt, in welcher Form Social Media auch Gefahr bewirkt. Trotzdem umgeben wir uns ja ständig damit.
Naja, klar, ich stehe total auf Computer und alles Mögliche und bin also immer mit dem modernsten Zeug dabei. Aber Social Media, diese Anonymität, halte ich für eine Gefahr. Ich bin nicht auf Facebook, ich mache Instagram, ich gucke TikTok, aber ich mache es nicht. Ich gucke TikTok, weil ich einfach witzige Filme, Komödie, Stand-up-Comedy, aber ich bin nicht Mitglied. Ja, ist alles. Insta bin ich, aber auch sehr reduziert. Also ich finde, mich interessiert es nicht, und was andere Leute zum Abendessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch nicht, dass sich Leute interessiert, wie mein Abendessen, wie der Teller ausschaut, was da drauf ist. Aber das machen ja viele. Aber gut, jedem das Seine.
Ich würde gerne an der Stelle kurz mal die Perspektive wechseln, denn wir haben schon über Generationen gesprochen. Sie haben selbst gesagt, Sie möchten bestimmte Rollen einfach auch nicht mehr spielen. Sie haben es satt, Sie haben gewisse Dinge in Ihrem Leben erlebt. sind vielleicht auch in einer gewissen Weise sozial und finanziell abgesichert. Es gibt Menschen, denen es an der Stelle nicht so geht, die trotzdem ganz genau so jeden Tag bestreiten, die sich in der gleichen Situation Sorge um ihre Altersvorsorge machen. Wie würden Sie Menschen, denen es so geht, mit ihrem Optimismus, den sie ja haben, wie würden Sie da in Kommunikation treten? Was würden Sie denen sagen?
Also da haben Sie natürlich einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Alt werden, ohne finanziell eine Rückendeckung zu haben, ist eine Katastrophe. Und ich finde, dass das ein wenig mehr die Aufgabe des Staates wäre. Denn wenn jemand einen Job hat, der nicht sehr gut bezahlt ist, er also sozusagen wenig für die Rente eingezahlt hat, dann wird er sehr wenig bekommen. Und das ist einfach verdammt nochmal ungerecht, dass dann jemand, der, keine Ahnung, sein Leben lang gearbeitet hat und dann nicht mal ein Mindestmaß an Rente bekommt, um gut zu leben. Aber das ist nicht ein Problem, das ich lösen kann. Ich gehe in Altersheime, ich versuche sehr viel Charity sozusagen machen. Also ich gehe nicht jetzt über Funk oder sowas, sondern ich gehe tatsächlich in diese Heime und so weiter.
Das heißt, Sie begegnen dort direkt Menschen und
absolut.
Reden mit ihnen.
Ja, ich gehe in Altersheime, ich kann Ihnen ein Beispiel erzählen. Ich ging dann immer zu Nikolaus ins Altersheim in München und habe dann selber einen Kuchen gebacken und Kekse gemacht und habe die dann da so Teller aufgestellt und habe angefangen zu lesen. Und dann hörst du halt während der Lesung, ja, gibt's denn keinen Kuchen mehr? Wieso denn die Kekse morgen nicht? Das ist schon Schwerstarbeit, dann dabei zu bleiben. Aber das ist okay, es ist halt so. Aber ich mache es, weil ich mir denke, vielleicht kann ich auch mal davon profitieren, wenn ich im Altersheim bin. Und das werde ich sicherlich auch mal machen.
Dass jemand Kuchen und Kekse mitbringt?
Das hoffe ich, dass jemand Kuchen mitbringt. Ich stehe total auf das.
Wir haben ja gerade schon über das Älterwerden gesprochen, noch ein anderes Thema ansprechen, was unweigerlich zum Leben dazugehört, der Tod. Das kann man nicht voneinander trennen, auch wenn es bestimmte Forschung gibt, die das anders versucht, aber es gehört dazu. Sie schreiben darüber, ich habe keine Angst vorm Sterben, aber ich möchte nicht unbedingt dabei sein. Welchen Umgang mit dem Tod würden Sie sich denn in unserer Gesellschaft wünschen?
Also ich persönlich habe tatsächlich keine Angst vorm Tod. Ich habe ein langes, sehr erfülltes Leben gehabt. Ich habe 3 wundervolle Kinder und so weiter, bla bla. Ich möchte nur nicht unter Schmerzen sterben, wie so viele, die dahin siechen. Und es gibt ja nun eine Grundgesetzänderung. Ich will jetzt nicht politisch werden, aber ich finde es schrecklich, dass ich möchte dann, wenn ich wahnsinnige Schmerzen habe und so weiter, dann möchte ich, dass man mich gehen lässt, dass mir mehr hilft zu gehen. Ich finde es, dass jemand sich einen Strick kaufen muss oder kauft oder sich vor den Zug wirft, das ist ja grauenvoll. Deswegen, also um zur Frage zurückzukommen, ich habe keine Angst davor, dass ich gehen muss oder gehen möchte eines Tages, aber ich möchte es halt mit Würde machen. Also sozusagen, man trinkt was und dann schläft man ein und ist weg.
Haben Sie das Gefühl, es wird zu wenig über den Tod gesprochen?
Ja, durchaus. Ich glaube, dass viele Menschen Angst haben vor dem Tod. Aber die Endlichkeit, also meine Mutter ist gestorben, mein Bruder ist gerade gestorben. Mein Bruder hat mich natürlich noch mehr getroffen, dass er gestorben ist, weil das war meine Generation. Meine Mutter war halt klar. Aber wenn dann jemand aus deiner eigenen Generation stirbt, und das ist bei meinem Alter sehr wahrscheinlich, trifft es einen noch mehr. Aber wie gesagt, es ist nicht eine Sache, die mich sehr beschäftigt. Aber man sollte drüber nachdenken. Und das habe ich natürlich ausführlich gemacht. Und das thematisiere ich natürlich auch in dem Buch.
Ein Punkt dabei, natürlich auch vorbereitet zu sein. Ganz genau. Sie haben es gerade schon beschrieben.
Ja. Sie haben mein Buch gelesen. Dankeschön. Nein, finde ich toll. Ja, ich habe also, wie gesagt, ich bin spazieren gegangen. Ich wohne ja in Hamburg und da gibt es einen sehr schönen Friedhof, wo ich wohne. Und da bin ich drüber gegangen. Und dann kam irgendein Mann auf mich zurück und sagt, wollen Sie ein Grab aussuchen? Sage ich, eigentlich nicht. Aber hier liegen ganz viele Kollegen von Ihnen. Als wäre das ein Grund. Und dann hat er mir ein Grab angeboten. Das ist wirklich wahr, was ich Ihnen erzähle. Da hat er gesagt, ich hätte ein Grab, ein Einzelgrab und ich hätte ein Vierergrab. Welches möchten Sie haben? Habe ich kurz überlegt. Ich habe nun 3 Kinder. Dann habe ich gesagt, ich nehme das Vierergrab. Wieso nehmen Sie das Vierergrab? Sage ich, kann ich auch mal schräg liegen. Das ist natürlich Quatsch. Ich hatte an meine Kinder gedacht, die sie wahrscheinlich irgendwo anders begraben lassen. Aber ich habe also, wie gesagt, ein Grab. Ich habe ein Testament. Denn als meine Mutter starb, hinterließ sie ein Chaos. Und sie müssen sich dann mit Dingen beschäftigen. Sie sind traurig. Sie trauern, weil ein wichtiger Mensch weg ist. Und dann müssen sie aussuchen, welches Holz soll denn der Sarg sein? Was machen wir denn mit den Sachen? Was soll sie denn anziehen? Und so. Ich will, dass meine Kinder richtig traurig sind, wenn ich sterbe und sich nicht um solche Dinge kümmern müssen.
Ich kann aus meiner Perspektive sagen, meine Großmutter ist vor kurzem auf mich zugekommen mit genau diesem Thema. Und ich weiß, dass es für sie sehr schwer war, aber ich bin ihr auch sehr, sehr dankbar, dass sie uns gesagt hat, was sie möchte. Und dass wir jetzt einfach darüber reden können und sagen können, okay, jetzt wissen wir Bescheid und jetzt können wir uns um die schönen und die anderen Dinge, die wir jetzt noch erleben können,
kümmern. Es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen.
Aber es ist schwer, natürlich.
Toll, dass Sie das sagen.
Ich schaue gerade mal. Wir haben viele, viele schöne Dinge angesprochen und sind herzlich weggegangen von dem, was hier steht, was total schön ist. Sie haben gesagt, Sie möchten nicht mehr die Personen im Sakko spielen. Sie haben gerade auch gesagt, Sie möchten jetzt nicht politisch werden, trotzdem nicht politisch werden in Bezug auf Sterbehilfe. Trotzdem möchten Sie sich mehr auf politisches Engagement konzentrieren. Was konkret haben Sie da im Sinn?
Na, es ist so, dass ich habe mich mal für eine Partei engagiert. Ich sage Ihnen noch, was es war. Ich mache es ganz kurz. Man wollte in Hamburg das Gymnasium abschaffen. Und ich sehe nicht ein, warum ein etabliertes Schulsystem abgeschafft werden soll. Zumal unser Schulsystem immer schlechter wird. Und ich will jetzt nicht sagen, welche Partei das abschaffen wollte, sonst kriege ich schon wieder Morddrohungen. Aber es war eine gewisse Farbe. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen und man braucht 150.000 Stimmen, um ein Volksbegehren zu machen. Und dann braucht man nochmal 250.000 Stimmen drauf, um einen Volksentscheid. Und ich weiß, dass die Politikerin zu mir kam und gesagt, Dumont, das schaffen Sie nie. Wir haben es geschafft und sie musste zurücktreten. Und das habe ich mir zum ersten Mal gedacht. Ich hatte mich noch nie politisch. Aber während ich das machte, bekam ich unglaublich viele anonyme wieder Morddrohungen. Sie sind doch der letzte Dreck. Sie sind so ein scheiß Schauspieler. Wären Sie doch Zirkusartist. Das hat mich runtergezogen. Das ist schrecklich, wenn Sie Ihren Computer anmachen und da sind nur solche Beleidigungen, die unter der Gürtellinie sind. Deswegen werde ich mich nicht mehr für eine Partei engagieren. Weil egal, was Sie machen, Sie werden immer daran gemessen, was Sie sagen. Und es melden sich ja immer die, die anonym was sagen. Es ist selten, kriege ich eine Mail, dass die Leute sagen, mein Gott, sind Sie klug. Leider.
Das heißt also keine Parteienpolitik, möglicherweise Kekse und Kuchen im Altersheim und ansonsten?
Ja, ein Altersheim habe ich mir sogar ausgesucht. Ich weiß nur nicht, ob ich es mir leisten kann, nachdem ich mich habe so oft scheiden lassen. Ist okay. Ich will nicht sagen, ich bereite mich darauf vor, sondern ich möchte Ordnung in mein Leben bringen. Und vielleicht ist das einer der Gründe, warum ich mich befreit habe. Weil das ist erledigt.
Zum Schluss würde ich Sie gerne fragen, haben Sie Tipps für den Tag? Und zwar...
Wer bin ich, um diesen vielen Menschen einen Tipp zu geben?
Nein, wenn alles beschwerlich ist, Sie haben es gerade auch schon beschrieben, Sie haben Ihre kleinen Ziele, die sich vor Augen setzen und führen, beschrieben. Was würden Sie diesem Publikum jetzt sagen? Wie können Sie mit Optimismus, ob der ganzen Krisen, in denen wir uns ja unweigerlich befinden, wie geht's weiter?
Wissen Sie was? Ich meine das ganz ernst. Ich finde es so geil, dass Sie gekommen sind, um mir mit meiner Nase zuzuhören. Und dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen, weil das ist ein Kompliment. Und das ist das Einzige, was ich mitgeben könnte. Wirklich, ich meine das ganz ernst. Auch wenn Sie so ernst gucken da vorne. Danke trotzdem, dass Sie nicht gegangen sind. Ist natürlich immer scheiße, wenn man in der ersten Reihe sitzt und geht, gell?
Das sagt Sky Dumont, sein Buch. Ich freue mich schon auf morgen. Gibt's beim Herder Verlag. Sie sehen es hier vorne. Es hat 176 Seiten und kostet gebunden 20 Euro. Schön, dass Sie hier waren und schön, dass wir gesprochen haben.
Vielen Dank. Sie können es lesen, Sie können es auch werfen. Danke.